Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
So klingt meine Katze, wenn sie Hunger hat. Vor ihr haben schon tausende Generationen Katzen ihre Besitzer auf diese Weise angebettelt. Denn Forschende gehen davon aus, dass sich die ersten Wildkatzen schon vor etwa 10.000 Jahren dem Menschen angeschlossen haben. Und zwar freiwillig, denn beim Menschen gab es Essen. So gilt die Katze als das einzige Haustier, das sich selbst domestiziert hat. Dadurch konnten Katzen ihre Unabhängigkeit bewahren. Bis heute brauchen sie uns eigentlich nicht, um zu überleben. Woher kommt also unsere uralte Faszination mit den Katzen? Die Suche nach den Gründen dafür führt uns ins alte Ägypten. Dort wurden die Tiere sogar als heilig verehrt. Wie es dazu kam, welche Katzenriten es gab und wie das bis heute beeinflusst, wie wir Katzen sehen, darum geht es in dieser Folge von Aha History. Mein Name ist Viola Köxt und ihr hört mich hier in Zukunft öfter. Mein Kollege Wim Ort, den ihr ja schon kennt, und ich, wir moderieren diesen Podcast ab jetzt im Wechsel. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser Folge beantworte ich außerdem die Frage, ob der Muttertag wirklich eine Erfindung der Nazis war. Wenn ich an das alte Ägypten denke, dann fallen mir Sagenfiguren wie die Sphinx ein. Aber in der ägyptischen Hochkultur, die ab etwa 3000 vor Christus bestand, wurden auch Katzen als göttliche Begleiterinnen der Menschen verehrt. Dabei ging es nicht um bloße Zuneigung zu den Tieren, sondern Katzen hatten eine bedeutende Rolle im Leben und in der Religion der Menschen. Was steckte hinter dieser mysteriösen Bindung zwischen Mensch und Katze? Darüber spreche ich jetzt mit Julia Butka. Sie ist Professorin für ägyptische Archäologie und Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo Frau Butka.
Hallo Frau Köxt.
Ja, welche Rolle spielten Katzen im alten Ägypten und warum hat man sie als heilig angesehen?
Man muss vielleicht ein bisschen ausholen, dass dieses Klischee, das von der heiligen Katze im alten Ägypten, dass das tatsächlich eigentlich über die griechischen und römischen Autoren in die Welt gesetzt wurde. Und wenn wir jetzt tatsächlich in die ägyptischen Quellen hineinschauen, das Ganze so ein bisschen diverser oder komplexer ist, weil man muss tatsächlich festhalten, dass nicht die Katze als solches heilig war, sondern die Katze wurde mit Gottheiten assoziiert. Und das ist ja eine ganz gängige Sache im alten Ägypten. Darüber, also über diesen Umweg quasi, über die Assoziation mit verschiedenen Gottheiten, haben die Katzen halt eine sehr spezielle Rolle gehabt.
Geht die Heiligkeit der Katzen auf Mythen oder Legenden in Ägypten zurück?
Also wir haben ganz konkrete Mythen und Texte, die belegen, dass das männliche Tier, der Kater, mit dem ägyptischen Sonnengott assoziiert wurde. Darüber haben die Ägypter eine ganz wichtige Geschichte abgeleitet, und zwar, dass der Sonnengott eine Tochter hat. Diese Tochter wird auch als das Auge des Sonnengottes bezeichnet. Und wenn jetzt schon der Sonnengott ein Kater sein kann, dann ist eben dieses Auge des Sonnengottes eine Katze. Und das ist eigentlich der wichtigste Mythos, denn diese Katze ist die Göttin Tefnut. Und die Göttin Tefnut hat einen Zwist mit ihrem Vater, also auch das kulturübergreifend ein ganz gängiges Phänomen, streitet sich wahnsinnig mit ihm und verlässt im Zorn Ägypten und geht in den Süden des Landes. Und dort sitzt sie dann wirklich als die sogenannte nubische Katze und muss besänftigt werden. Und da gibt's ganz viele verschiedene Ausdeutungen, aber es ist eigentlich total genial, weil das auch irgendwie dieses ambivalente Bild von Katzen im alten Ägypten zeigt. Und ich glaube, jeder, der eine Katze kennt, weiß ja, dass diese großartigen Tiere tatsächlich so ein bisschen auch zwei Gesichter haben können. Und so ist eben diese Göttin Tefnut im Zorn wirklich die böse, vernichtende, vor der man Angst hat, die halt wirklich gefährlich ist. Die gefährliche Göttin wird sie auch genannt. Und dann gelingt es aber dem Sonnengott, einen Vermittler zu schicken, und der besänftigt die Tochter unter anderem durch Alkohol und durch Musik und sonstige Sachen. Und dann ist sie liebevoll und ganz schnurrig. In etwas späteren Auslegungen haben wir dann auch die Göttin Bastet, die mit Katzen assoziiert ist. Das ist, denke ich, auch sehr bekannt. Und die Göttin Bastet wird eben auch gerne als die Göttin, was weiß ich, von Musik, Liebe und sonstigen Geschichten assoziiert.
Es wird manchmal so dargestellt, dass die Katzen die Kornspeicher der Ägypter vor Mäusen freihielten und dass die Verehrung darauf zurückzuführen ist. Ist da etwas dran?
Was wirklich interessant ist, ist, dass zumindest im Mythos nie die Rede davon ist, dass die Katze vor Mäusen schützt oder so. Das war sicherlich einer der Alltagsaspekte, warum Katzen so beliebt waren im alten Ägypten. Wir haben definitiv Nachweise, dass die Ägypter eine Mäuse- und Rattenplage hatten und dass das ein Thema war und dass man das Getreide schützen wollte. Also von daher ist das Mäusefangen der Katze sicherlich ein Grund gewesen, warum man sie gerne als Haustier gehalten hat. Das Problem ist halt einfach, zwischen dem sicheren Beleg für die Domestizierung der Katzen im alten Ägypten und den textlichen Belegen, dass der Kater der Sonnengott ist, liegt halt eine relativ große Zeitspanne. Man darf nicht vergessen, dass Wildkatzen eben einfach schon da waren und wahrscheinlich so semi-domestizierte Katzen. Also von daher ist das mit dem Getreide und so sicherlich ein Punkt, aber ich würde sagen, er geht eher in dieses wirklich soziokulturelle Akzeptanz der Tiere und hat jetzt weniger mit der mythischen Auslegung zu tun. Denn der Kater ist deswegen für den Sonnengott so wichtig, weil er Schlangen bezwingen kann. Und der Hauptgott, der Hauptfeind des Sonnengottes in einer Auslegung ist die fiese Schlange Apophis. Und diese fiese Schlange kann eben der Kater zerschnipseln mit einem Messer. Also es wird dann wirklich so dargestellt. Und das sind halt ja geniale Ausdeutungen von Dingen, die natürlich irgendwo auch einen wahren Kern haben, weil Katzen ja tatsächlich das Haus von Schlangen frei halten.
Inwiefern sind die Ägypter der Verehrung der Katzen nachgegangen? Wie hat sich das im täglichen Leben manifestiert?
Also Tierkult generell in Ägypten und auch Katzenkult wandelt sich über die Zeit. Wenn wir jetzt wieder mit der Katze beginnen, so ist es tatsächlich auffallend, dass sie an Bedeutung gewinnt in der generellen Kultur und in den Quellen, die wir verwenden können, seien das jetzt textliche oder bildliche, zu dem Moment, wo wir wissen, dass sie jetzt wirklich domestiziert herumgehupft ist. Ja, also mit dem Moment, wo wir quasi Haustiere haben, Katzen dann plötzlich auch dargestellt. Gleichzeitig werden aber auch Gottheiten wie Bastet und Co. ein kleines bisschen wichtiger. Man muss jetzt eben schon ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt eben einfach ein Kult für eine katzengestaltige Göttin ist oder, wie wir es dann vor allem in der Ptolemäerzeit nachweisen können, massenhafte Tausende von Votiven, also Geschenken an die Götter in Form von Katzenmumien.
Jetzt reden wir über eine Zeit, die eben zwischen 2.000 und 5.000 Jahre her ist. Also woher wissen wir das eigentlich alles? Welche Funde deuten darauf hin? Und wie kann man die richtig interpretieren heute?
Ich habe es ja schon erwähnt, eine ganz wichtige Quellengattung, die wir halt aber kritisch hinterfragen müssen, sind natürlich die antiken Autoren. Aber das Tolle ist ja, dass wir seit der Entzifferung der Hieroglyphenschrift natürlich eben auch die Originaltexte haben. Das heißt, wir haben für die ganzen Mythen, für die religiösen Hintergründe haben wir unglaublich viele verschiedene Schriftzeugnisse. Dann haben wir aber auch eine Fülle von bildlichen Darstellungen. Oder auch Gedenkstelen, also so Gedenksteine, wo zum Beispiel Katzen dargestellt sind. Und natürlich haben wir Bestattungen. Also wir haben eben zum einen wirklich eben quasi Särge für Katzen. Und dann haben wir vor allem die zigtausenden Millionen Mumien, Katzenmumien. Das ist auch nicht nur ein schönes Thema, ganz ehrlich, weil früher hat man sich halt irgendwie so gedacht, das sind halt irgendwelche Tiere, die verstorben sind und dann mumifiziert wurden und weil sie heilig waren, sind sie beigegeben worden. Aber mittlerweile wissen wir, dass es eben quasi eine echte ja, kommerzielle Züchtung gegeben hat, weil einfach der Bedarf in ptolemäisch-römischer Zeit, vor allem in römischer Zeit, so groß war und die meisten Katzen, die in diesen Katzenmumien drinnen stecken, sind Jungtiere und den meisten wurde der Hals umgedreht. Also die sind halt wirklich umgebracht worden und dann mumifiziert worden. Ja, also von daher ist dieses oft aus heutiger Sicht sehr geschönte Bild vergleichbar mit der Kuh in Indien. Also so heilig war die Katze eben niemals in Ägypten. Ja, sie ist assoziiert worden und man hat sie gerne als Haustier gehabt, aber sie ist wie andere Tiere halt eben auch für den Tierkult teilweise halt einfach auch umgebracht worden.
Also unsere Sicht ist offenbar etwas verklärt auf die Zeit damals. Trotzdem hat sich die Verehrung von Katzen damals vielleicht auch ein bisschen darauf ausgewirkt, wie wir Katzen heute noch wahrnehmen?
Also gerade wenn Sie ein Katzenfreund sind, dann glaube ich, kennen alle von uns den Blick einer Katze, wo unglaublich viel Überlegenheitswissen drinnen steckt. Und das ist natürlich für uns heute auch quasi eine Breitvorlage, um irgendwas Göttliches in diese Tiere rein zu interpretieren. Mir fällt ein ganz interessanter Punkt ein. Wir haben einen Text, wo es eben unter anderem wieder um diesen Mythos und die Katze als Tochter des Sonnengottes geht. Und in dem Text wird die Katze als unsterblich angesprochen. Und das ist schon ein interessanter Punkt, weil das ist eher ungewöhnlich und es ist jetzt natürlich komplett hypothetisch, aber es ist schon auch spannend. Man müsste sich nochmal anschauen, wo denn irgendwie unser Spruch mit dem neuen Leben einer Katze und dass Katzen so quasi ja wirklich eigentlich nicht zum Umbringen sind, wo das herkommt. Also das ist so eine Mini-Anekdote.
Herzlichen Dank, Julia Butka, für diese spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Einmal im Jahr, am zweiten Sonntag im Mai, feiern viele Menschen in Deutschland Muttertag. Während viele Mütter sich über Blumen oder einen Kuchen freuen, empfinden es einige Groß- oder Urgroßmütter als Unverschämtheit, wenn man mit ihnen den Tag feiern will. Denn viele Deutsche verbinden die Tradition mit dem Nationalsozialismus. Zeit zu klären, ob das stimmt. Haben die Nazis den Muttertag wirklich erfunden? Die Antwort darauf lautet nein. Der Muttertag, wie wir ihn heute kennen, der stammt ursprünglich aus den USA. Eine gewisse Anna Marie Jarvis aus West Virginia führte ihn im Jahr 1907 ein. Ursprünglich wollte sie eigentlich einen Gedenktag für ihre eigene verstorbene Mutter innerhalb ihrer christlichen Gemeinde feiern. Die Mutter war nämlich in der Region bekannt, weil sie im Bürgerkrieg Wohltätigkeitsveranstaltungen organisiert hatte und sich mit anderen Müttern um die Verwundeten aus dem Krieg gekümmert hatte. Im nächsten Jahr schlossen sich andere Kinder an und daraus wurde eine Veranstaltung für alle Mütter. Im Jahr 1909 wurde der Muttertag dann bereits in ganz West Virginia gefeiert. Und so wurde der Feiertag relativ schnell vom US-Kongress übernommen. Und dann schwappte er auch nach Europa über. In Deutschland war es dann tatsächlich der Blumenhandel, der Werbung für den Muttertag machte. So ähnlich passierte es später auch mit dem Valentinstag. Was die Nazis betrifft. Sie haben den Muttertag zwar nicht eingeführt, aber sie haben ihn sich zu eigen gemacht und daraus in Deutschland einen offiziellen Feiertag gemacht. Denn er passte hervorragend zur Propaganda für die Rolle der Frau als gebärende Mutter, die später auch mit dem Mutterkreuz als Auszeichnung für Mütter, die mehr als 4, 6 oder 8 Kinder geboren hatten, ihren Ausdruck fand. Nach dem Krieg wurde der Muttertag als offizieller Feiertag wieder abgeschafft. Dazu kommt, dass die Nazis auch andere Feiertage, wie beispielsweise Christi Himmelfahrt, zum Feiertag für sich genutzt haben. Also den inoffiziellen Vatertag. Und da denkt ja auch niemand, dass es ein Nazi-Feiertag ist. Muttertag wird heute in den verschiedensten Regionen der Welt gefeiert. Unter anderem auch in Japan, wo Kinder traditionell ihre Mütter mit einer Massage verwöhnen. Nur so, falls ihr noch eine Inspiration für den diesjährigen Muttertag gesucht habt. Das war's für heute mit AHA History. Ich hoffe, dass ihr ein paar neue Erkenntnisse mitnehmen konntet und dass ihr vielleicht am Wochenende ein paar schöne Stunden mit eurer Mutter verbringen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bewertet und natürlich, wenn ihr uns eure Fragen oder History-Themen, die euch umtreiben, per Mail schreibt an history@welt.de. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Sage Danke an meine Kollegin Imke Rabieger für die Unterstützung bei der Muttertagsgeschichte und an euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis ganz bald.